ARD.
SWR Kultur. Forum.
Frankreich vor den Parlamentswahlen. Warum geht Macron aufs Ganze? Am Mikrofon ist Martin Durm. Frankreichs Präsident will es also wissen, egal wie es ausgeht. Weil bei der Europawahl Anfang Juni fast 40% seiner Landsleute rechtsextreme Parteien wählten, stellt Macron das Volk vor die Entscheidung. Will es eine Nationalversammlung, eine Regierung, die von Marine Le Pen dominiert wird, oder gewährt es ihm, dem Staatschef, eine parlamentarische Mehrheit? Der erste Wahlgang ist am kommenden Sonntag, am 7. Juli dann die Stichwahl. Und das alles wirkt ja fast wie ein Referendum nach dem Prinzip, was ihr wollt. Macron scheint zu hoffen, auf diese Weise womöglich eine künftige Präsidentin Marine Le Pen verhindern zu können. Aber wie riskant ist dieses Kalkül? Liefert Macron sein Land womöglich sehenden Auges extremistischen Parteien aus? Darüber reden wir in diesem Forum bei SWR Kultur mit dabei. Professor Dr. Hélène Millard de la Croix, sie ist Zeithistorikerin an der Pariser Sorbonne-Universität. Dominique Grillmeier, Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Und Julia Borutta, sie ist die ARD-Korrespondentin in Paris. Frau Borutta, derzeit nehmen ja viele Experten, Analysten, Journalisten dieses gewaltige Wort Schicksalswahl in den Mund. Wenn Sie dieser Tage in Paris unterwegs sind, mit den Leuten reden, sehen die das ähnlich dramatisch, die Nation am Scheideweg?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe gestern Abend mit einer Französin gesprochen, die erzählt hat, als sie von dem Wahlergebnis gehört hat und von der Entscheidung von Macron, war sie so vom Donner gerührt, ihr ist fast die Luft weggeblieben und sie hat gesagt, ich hatte so einen Fluchtreflex und das Gefühl, ich wandere aus. Sie sagt, das hat sich natürlich mittlerweile wieder etwas abgeflacht. Sie hofft immer noch, dass die Wahl doch eher für die Gemäßigten ausgeht. Aber wo ich auch hinkomme, erlebe ich Ähnliches. Also ich war neulich in einem Vorort im Osten von Paris, wo ein Kandidat des Linksbündnisses sehr gute Aussichten hat. Da waren viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die sagen, wir sind jetzt schon alle fast auf gepackten Koffern und haben das Gefühl, nicht mehr willkommen zu sein. Und all diese Wohnungen hier werden sich leeren, hat mir da eine Frau erzählt. Also dieser Schock, dieses Donnerschlags, der sitzt immer noch tief.
Ständig wird die Gesellschaft ja auch als gespalten, als zerrissen beschrieben und die Gefahr beschworen, dass diese Wahlen womöglich in gewalttätige Unruhen ausarten können. Wie nah ist das an dem Alltag, den Sie erleben?
Also ganz konkret hat mir neulich in Torcy in besagtem Vorort jemand gesagt, also wir haben zwar Angst, dass der Rassemblement National an die Macht kommt und wir als Menschen mit Einwanderungsgeschichte dann Gegenstand von Dreck und Häme werden, das alles ausschütten können, weil man eben glaubt, einen Freifahrtschein zu haben. Aber, sagte die Dame, die marokkanische Wurzeln hat, auch der Rassemblement National müsse Angst haben zu gewinnen, denn eines sei klar, wenn der Rassemblement National die Macht bekommt, dann werden Emeute, also Unruhen, ausbrechen. Und insofern ist die Sorge vor sehr, sehr unruhigen und vielleicht auch von Gewalt geprägten Zeiten sehr groß.
Frau Millard de la Croix, wie erleben Sie zurzeit Ihr Land? In manchen Berichten heißt es ja, Frankreich sei am Rand des Abgrunds.
Ja, diesen Eindruck haben viele Menschen in Frankreich und nicht nur diejenigen, die, wie gerade gesagt wurde, es als möglich sehen, dass sie direkt, weil sie eine Migrationsgeschichte haben, Zielscheibe von Aggression, von Hemme oder von Gewalt sein können. Die meisten Leute, mit denen ich rede, auch in unterschiedlichen Generationen, haben regelrecht Angst. Entweder Angst, weil sie sich vorstellen, dass sie auch ihren Arbeitsplatz verlieren können, weil das Land dann kaputt geht, oder dass sie ihre Freiheit verlieren, ihre, sagen wir mal, Fröhlichkeit, einfach auf der Straße zu gehen und ihre Meinung zu sagen und wie die Franzosen das so gerne machen, zu demonstrieren in ganzer Freiheit. Und das ist etwas, was sehr verbreitet ist und das wirklich den Eindruck gibt, die ganze Bevölkerung hat das Bewusstsein, dass sich vieles jetzt abspielt. Mein Eindruck ist, aus den Reportagen, die ich höre und aus den Reportagen, die ich auch lese, ist, dass die Wähler und Wählerinnen des Rassemblement National diese Angst gar nicht haben, sondern entweder sagen, ach, so schlimm kann es nicht werden, wir haben es noch nicht probiert, und B, ja, endlich sind wir dran. Und dann tatsächlich droht eine Form der Spaltung des Landes, wo die einen meinen, sie hätten endlich gewonnen und die anderen das Bewusstsein haben, am Scheideweg zu stehen und dass sich vieles abspielt.
Zwischen der Europawahl und der Parlamentswahl am kommenden Sonntag liegen ja gerade mal 3 Wochen. Gab es denn in der kurzen Zeit überhaupt so etwas wie einen Wahlkampf, bei dem um Wähler geworben wurde, um politische Programme gerungen wurde?
Es hat einen Wahlkampf gegeben, aber sehr vereinfacht. Aber das hat der Staatspräsident gewollt. Er wollte so einen Elektroschock sozusagen und die Menschen vor ihre Verantwortung setzen. Und er wollte, das war auch wahrscheinlich ein Teil seiner Absicht, er wollte nicht, dass die anderen Lager, sagen wir mal, weil wir jetzt 3 Lager haben sozusagen, Mittelfeld für ihn, links und rechts, dass die anderen Lager die Zeit nicht haben, sich zu organisieren und wirklich etwas vorzubereiten. Die Wirklichkeit hat gezeigt, dass gegen diese Erwartung, dass linke Lager sich recht schnell organisiert hat und auch ein Programm aufgestellt hat und dass das Rassemblement National nach einer ersten Phase, wo sie verblüfft waren, dass es doch jetzt möglich war, haben versucht, etwas zusammenzubasteln. Es sind Vorschläge gemacht worden, aber wie immer in so Wahlkämpfen Versprechungen und da wurden auch große Millionen, Milliarden Zahlen so durch den Raum geschleudert. Aber es war das Thema. Das war das einzige Thema seit den Europawahlen.
Herr Krillmeier, das deutsch-französische Institut, für das Sie arbeiten, muss ja per se ein ums andere Mal den Zustand Frankreichs analysieren, den Puls fühlen. Gibt es so etwas wie ein politisches Katastrophenszenario, auf das man sich in Ihrem Institut einstellt?
Nun, man stellt auf jeden Fall fest, die Regierungsverantwortung für den Rassemblement National ist jetzt in Reichweite. Und das schlägt große Wellen, natürlich. Da sind wir als Auskunftgeber gefragt, aber man beschäftigt sich natürlich auch in der Regierung mit der Frage, wie es nach dieser Wahl weitergehen kann. Also, man hat es wirklich mit einer sehr, sehr schwierigen Konstellation zu tun. Und wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen, wie denn die verschiedenen Szenarien aussehen. Fakt ist nur, wenn wir jetzt über diese Gefahr, die da heraufbeschworen wird und die ja auch faktisch vorhanden ist, sprechen, es ist die Option im Raum, dass es dieses Mal tatsächlich für den Rassemblement National reicht. Gleichzeitig kommt an zweiter Stelle auch ein Linksbündnis, das, wie Frau Myard de la Croix gesagt hat, sich sehr schnell formiert hat, zwar extrem heterogen ist, aber jetzt zunächst mal ein Bündnis geschmiedet hat, das bei den Wahlen antreten kann. Inwieweit die dann regierungsfähig werden, ist nochmal eine andere Frage. Und dann gibt es in der Mitte den Block um den Präsidenten, der jetzt versucht, ein weiteres Mal sich als die einzige Möglichkeit in diesem Akteursfeld zu geben, sprich zu argumentieren, wir müssen verhindern, dass die Extremen links wie rechts, da macht er tatsächlich keinen Unterschied und auch darüber will er vielleicht nochmal sprechen, an die Macht kommen.
Vordergründig geht es ja jetzt erstmal um Parlamentswahlen, um die Frage, wer wird Premierminister. Die Macht im Land, die hat ja nach wie vor Präsident Macron und wird sie auch noch behalten bis 2027. Warum wird diesen Wahlen trotzdem eine so ungeheure Zeitenwende-Bedeutung beigemessen?
Nun, man kann zwar feststellen, dass in dem französischen System der Präsident mit sehr weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist und Macron ist nach dem, was wir erwarten können, bis 2027 Präsident, das ist richtig. Aber man darf in der Situation natürlich nicht vergessen, dass es schon mehrere Male eine Kohabitation gegeben hat, sprich eine Situation, in der der Präsident einer Regierung gegenübersteht, die nicht aus der eigenen Partei kommt. Und das hat eigentlich immer dann dazu geführt, dass diese Regierung relativ weitreichende Maßnahmen zumindest in der Innenpolitik umsetzen konnte und der Präsident nur sehr beschränkte Möglichkeiten hat, hier unmittelbar einzugreifen. Aber das gilt natürlich nur für den Fall einer absoluten Mehrheit und würde jetzt sich eine Konstellation ergeben, wo sich 3 Blöcke gegenüberstehen und eine davon bloß eine relative Mehrheit hat, dann droht sowieso eine relativ chaotische Situation.
Frau Bruder, es ist ja trotz allem nicht das erste Mal, dass in Frankreich Rechtsextreme nach der Macht greifen wollen. Das gab es schon 2002, da war Marine Le Pens Vater, Jean-Marie Le Pen, in der Stichwahl weitaus rechtsradikaler als Sie. 2017, 2022 ist dann Marine Le Pen in der Stichwahl gegen Macron angetreten. Warum diese Dramatik dieses Mal? Es ist nicht neu, dass die Rechtsextremen in Frankreich stark sind, dass es nicht mehr nur Protestwähler sind, die sich für sie aussprechen und dass sie auch eine Machtoption haben.
Nun ja, das ist deswegen diesmal so dramatisch, weil hier eine Art Zeitenwende erwartet wird, gerade weil der Rassemblement National so erfolgreich die von Marine Le Pen aufgesetzte Normalisierungsstrategie durchlaufen hat und jetzt eben für so viele Menschen wählbar geworden ist, befürchtet ein Teil der Menschen, dass sie eben tatsächlich an die Macht kommen und dann Frankreich zu einer illiberalen Demokratie werden könnte, nach dem Vorbild von Ungarn zum Beispiel. Und dass dann eben es auch Beschränkungen geben könnte für die Medien. Es gibt ja auch den Versuch oder die Idee seitens des extrem rechten Rassemblement National, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Dann fürchten eben auch einige, dass es in der Wissenschaft weniger Freiheit geben könnte. Es gibt Organisationen, wie zum Beispiel Greenpeace, die schon jetzt darauf hinweisen, der Rassemblement National habe in der Schublade einen Plan, der besagt, alle Nichtregierungsorganisationen, die mit zivilem Ungehorsam arbeiten, Greenpeace ist ja so eine, würden nicht mehr in den Genuss von Steuererleichterungen ihrer Spender kommen. Also wenn ich für Greenpeace spende, kriege ich nicht mehr den Steuervorteil. Das sind alles eben Szenarien, die manchen Menschen im Land doch große Sorge bereiten und eben die Befürchtung ist auch, dass Frankreich dann in eine Position kommt, wo es eben nicht mehr der Motor ist für europäische Einigung, für europäischen Frieden und Zusammenhalt, sondern eben zu denjenigen zählen würde, die versuchen, Europa zu spalten. Und in der Tat, auch wenn wir immer über Außenpolitik sprechen, die weiterhin beim Präsidenten läge, also ich höre Verfassungsrechtler, die das durchaus so interpretieren, dass zum Beispiel ein Premierminister Jordan Bardella vom Rassemblement National verhindern könnte, dass, was ja Macron eigentlich wollte, französische Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden, dass Langstreckenraketen in die Ukraine geschickt werden. Also auch da könnte ein Rassemblement National eine andere Politik einschlagen. Und das wäre eben ein ziemlich weitreichender Schritt.
Frau Mia Delacroix, wenn man das alles hört, warum hat Macron das Frankreich eingebrockt?
Ja, das ist die schwierige Frage, mit der sich die meisten Franzosen seit 2 Wochen so umtreiben. Und das ist kompliziert. Also ich kann Ihnen sagen, was die unterschiedlichen Deutungen sind. Also nur er wird am Ende wissen und erst die Historiker werden in 30 Jahren aus der Basis von Archiven auch mehr, also ein klares Urteil sagen können. Die Analyse ist folgende, dass seit 2 Jahren der Präsident mit keiner Mehrheit im Parlament regieren muss. Das heißt, dass er weniger Handlungsfreiheit hat und dass er für ganz besondere, wie ihm wichtige Gesetze auf eine Besonderheit der französischen Verfassung rekurrieren musste, der berühmte Artikel 49.3, ohne Zustimmung des Parlaments ein Gesetz durchzubringen. Und so wurde das wichtige Gesetz der Rentenreform und auch das Haushalt. Und so hat Macron damit gerechnet, dass er nach der Wahlschlappe, die seine Parteien, seine Bewegung bei der Europawahl bekommen hat, dass ihm vorgeworfen würde, dass er nicht mehr legitim mehr sei und er sei bitte gebeten, das Parlament aufzulösen. Und der Eindruck ist, dass er das vorwegnehmen wollte und dass er dann die Kontrolle wieder übernehmen wollte, indem er selber sagte, gut, dann machen wir das und vor allem mit einem Donnerschlag so seine Mitbürger aufrüttelt und ihnen die Verantwortung zurückgibt, wie er gesagt hat, nachdem er meinte, dass die ganze französische Bevölkerung verantwortungslos war in der Politik in den letzten 2 Jahren, dass vor allem die 2 Oppositionslager, links und rechts, ziemlich verantwortungslos gehandelt hätten, das Parlament in ein Theater mit viel Gebrüll verwandelt hätten. Und das ist sein Kalkül, dass die meisten Menschen dann meinen, hola, jetzt wird es schlimm und dann beenden wir diese unangenehme Zeit, anstatt 3 Jahre lang, die noch sein Mandat dauert, getrieben zu werden und handlungsunfähig zu sein.
Wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, dass diese Haltung von Macron zu sagen, kommt, das habt ihr doch nicht so gemeint. Jetzt aber mal Verantwortung übernehmen, jetzt lassen wir mal die Dummheiten. Diese Haltung, diese arrogante Haltung gegenüber den Wählerinnen und Wählern, das ist etwas, was die Menschen noch weiter von ihm wegtreibt. Und das ist auch etwas, was mit ihm als grundsätzlicher Haltung verbunden wird. Er macht ja etwas, aus dem spricht, dass er die Menschen mit ihrem Votum, was sie jetzt abgegeben hatten bei den Europawahlen, nicht wirklich ernst nimmt. Er sagt zwar immer, es gibt nichts Besseres, als das Volk zu fragen, aber das Volk hatte ihm gerade eine Klatsche erteilt und er hätte das besser aus meiner Sicht annehmen sollen als eine Lehre, als etwas, über das er nachdenken muss, um dann halt tatsächlich anders zu regieren. Jetzt sagt er wieder, kommt, jetzt reißt euch mal zusammen, Kinderlein. Es ist ja immer eine Art von Infantilisierung im Spiel, wenn er mit den Menschen spricht. So erlebe ich das zumindest, dass das viele so wahrnehmen. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem. Das erleben ja auch seine Mitstreiter, die mittlerweile sagen, es gibt einen Macron-Malus. Sein ehemaliger enger Berater und Mitarbeiter Clément Beaune, der zwischendurch eben auch Minister war für Europa, für Transport, der macht mittlerweile Wahlkampf malgré lui. Also er versucht, für die Mitte zu werben, will aber wie viele anderen, dass Macron sich bitte geschlossen hält. So muss man es sagen. Qu'il la ferme, sagen viele von den Mitstreitern.
Dass er die Macron Schnauze halten sagen,
er
soll.
Muss sich jetzt zurückhalten. Mhm. Ja, mhm. Er soll bitte den Mund halten, weil viele seiner Mitstreiter das Gefühl haben, ohne ihn können wir noch was reißen. Mit ihm, wenn er sich hier alle zwei Tage einschaltet, sind wir ohnehin verloren, weil diese arrogante Art von Macron bei den Leuten jetzt wirklich Widerwilligkeit und Überdruss auslöst.
Ja, er sieht es wohl immer noch als die Möglichkeit zu argumentieren, das war jetzt eine Protestwahl bei den Europawahlen. Es ist ja meistens so, dass das wie so eine Midterm-Election in Frankreich wahrgenommen wird. Das richtet sich gegen die Regierung, meistens unzufrieden. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wenn es wirklich darum geht, wer kann die Politik in Frankreich gestalten, dann werden die Leute nochmal scharf nachdenken und davor zurückschrecken, einer der extremen Parteien. Und in dem Fall richtet sich natürlich besonders auf den Rassemblement National, diese Verantwortung in die Hände zu geben. Und dieses Kalkül mag sich dieses Mal möglicherweise nicht mehr erfüllen. Das Argument, wir müssen unter allen Umständen den Rassemblement National von der Regierungsverantwortung fernhalten, hat sich jetzt wirklich abgenutzt. Da ist diese Entteufelungsstrategie, die schon angesprochen wurde, wahrlich aufgegangen. Der Rassemblement National wird von Teilen der Bevölkerung eben überhaupt nicht mehr als problematisch wahrgenommen. In Umfragen wird auch deutlich, dass ein gutes Viertel der Französinnen und Franzosen etwa Jordan Bardella gerne im Amt des Premierministers sehen würde. Aber weitere rund knapp 30%, da kommt hervor, naja, man will ihn da nicht unbedingt sehen, aber das Szenario eines RN in Regierungsverantwortung hat ein Stück weit den Schrecken verloren. Man fürchtet sich nicht. Das ist natürlich.
Ich finde, das spricht irgendwie auch dafür, dass Macron einfach den Kontakt zur Bevölkerung verloren hat, weil er macht die ganze Zeit einen Angstwahlkampf. Und die Leute wollen nicht mehr, dass ihnen ständig Angst gemacht wird. Ja, und da hat er, glaube ich, auch ein falsches Kalkül, eine falsche Wahrnehmung. Und man hat ja sowieso den Eindruck, dass er ziemlich den Boden verloren hat. Ich glaube, das ist tatsächlich Teil des Problems.
Frau Mia Delacroix, es gibt ja auch viele Beobachter, die sagen, im Grunde ist das eine politische Spekulation. Macron will, dass die Rechtsextremen mal an die Schalthebel der Macht kommen, um dran rumzudilettieren, damit die Leute sehen, die können sie nicht richtig bedienen. Das ist letztendlich eine Strategie der Entzauberung. So wird es zumindest manchmal dargestellt. Ist das eine These, der Sie folgen?
Der These folge ich nicht, aber die ist auch auf dem Tisch. Aber vielleicht noch anschließend an dem, was gesagt worden ist. Wenn ich gefragt werde, warum hat er das gemacht, muss man den Standpunkt von Macron annehmen und das auch sachlich betrachten, dass es bei den Menschen nicht gut ankommt. Das ist auch eine andere Geschichte. Und das macht eben die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass diese Wette, wenn es eine ist, nicht eingeht. Aber von seiner Analyse her ist es so, dass es das einzige Mittel sein könnte, diese Autobahn in Richtung 2027, wo die nächste Präsidentschaftswahl ist, nicht freizuhalten für Marine Le Pen. Und in dieser Logik, wenn man weiter in dieser Logik ist, kann damit gerechnet worden sein, dass, wenn es kein anderes Mittel gibt, Frau Le Pen für den Élysée-Palast zu blockieren, dann gäbe es doch die Möglichkeit für den Fall, dass tatsächlich die Rassemblement National eine Mehrheit bekommt, dass die dann in den 2,5 Jahren die Möglichkeit haben zu zeigen, dass sie zu nichts fähig sind und dass es nicht besser wird und dass es keine Alternative ist, sondern dass es sogar den Menschen schlechter geht. Das Problem in dieser Kalkulation ist, dass wenn das auch etwas machiavellistisch, rein politisch, wie Sie gesagt haben, eine der Vorstellungen wäre, ist das Problem ist, dass der Rassemblement National, wäre es an der Macht in Matignon, Premierminister und Regierung, würde wahrscheinlich vieles nicht verändern und nicht verbessern können, hätte aber sofort das Totschlagargument zu sagen, wir können nichts tun, weil wir blockiert sind, A, von dem Präsidenten, B, von der Verfassung, C, von dem Verfassungsgericht, D, von Europa. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, uns endlich die Möglichkeit zu geben, euch ihr Leben zu verbessern, zu verändern und in ein Paradies zu verwandeln, nämlich Marine Le Pen als Staatspräsidentin zu wählen 2027. Und dann ist es wirklich das Schlimmste, was ich Emmanuel Macron vorstellen kann, wenn er tatsächlich dieses Kalkül gemacht haben.
Herr Krüllmeier, nun müssen wir uns diesen Jordan Bardella doch mal genauer ansehen. Der Name ist oft gefallen. Er ist der Führer des Front National, zumindest nominell. Viele sagen, er ist im Grunde dafür da, auch Marine Le Pen den Weg zur Macht zu ebnen. Aber nur mal angenommen, er würde tatsächlich Premierminister werden mit seinen 28 Jahren. Der große Strahlemann. Was würde er verändern können in Frankreich? Was hat er den Leuten versprochen in diesem Wahlkampf?
Na, das Interessante ist ja zunächst mal, was er alles zurückgestellt hat. Das sieht man auch, dieses Kalkül. Ja, vieles ist ja gar nicht möglich, wenn man in der Regierung ist. Vieles hängt dann doch vom Präsidenten ab, der als Hüter der Verfassung auch zum Beispiel den Verfassungsrat anrufen kann, wenn er Gesetze für verfassungswidrig hält. Und vor diesem Hintergrund ist Bardella sehr zurückhaltend eigentlich in diesen Wahlkampf getreten und betont bei jeder Gelegenheit, dass die und die Maßnahme zunächst mal zurückgestellt werden muss. Man müsse sich zunächst mal einen Überblick verschaffen, wie es überhaupt um den Staatshaushalt steht, also was für eine Marge einem überhaupt zur Verfügung steht, um seine eigene Politik umzusetzen. Und insofern hat er einige der Wahlversprechen, ich will nicht sagen kassiert, aber zumindest mal zurückgestellt. Eines seiner zentralen, das will er tatsächlich gleich umsetzen, weil eben Kaufkraft eines der großen Themen dieses Wahlkampfs ist, wie eigentlich fast immer in Frankreich. Die Mehrwertsteuer auf Energieprodukte, eigentlich auf alle Güter des täglichen Bedarfs, aber zunächst mal auf Energieprodukte von 20% auf 5,5% zu senken, um unmittelbar die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das mag sich schon wieder an europäischer Gesetzgebung ja ein bisschen schwierig gestalten, weil da darf es eigentlich nur auf 15% runtergehen. Man sieht schon, er ist ein Stück weit eingehegt, er ist sich dessen auch bewusst und er nutzt das auch, um so ein paar Wahlversprechen zu kassieren oder zumindest mal ein bisschen nach hinten zu verschieben, um zu signalisieren, ja, wir haben unser Programm und das geht dann auch vielleicht in die Richtung der Argumentation von Frau Mialet-Lacroix. Wir haben unser Programm, aber wir sind natürlich in mehrerer Hinsicht eingeschränkt, was deren Umsetzung anbelangt. Wir werden das Beste tun, was wir können. Aber im Endeffekt brauchen wir natürlich das Präsidentenamt, um durchregieren zu können, um wirklich unser Programm umsetzen zu können. Und da sind wir natürlich auch dann bei dem sehr sensiblen Thema der Einwanderung, illegaler Einwanderung, Umgang mit kriminellen Straftätern. Das sind ja die Themen, mit denen der Front National und dann der Rassemblement National groß geworden sind. Und bei deren Vorschlägen beißt sich das aber sehr, sehr häufig momentan mit der Verfassung. Insofern muss man auch damit rechnen, dass jetzt etwa die Streichung von Sozialleistungen für Zugewanderte in den ersten 5 Jahren schlichtweg nicht umsetzbar ist, weil sie fundamental dem Gleichheitsprinzip widersprechen.
Frau Brutter, nun ist ja der Wahlsieg der Rechtspopulisten noch nicht ausgemachte Sache. Es gibt eben auch die Linke, sogenannte Nouveau Front Populaire, so eine Art neue Volksfront, das sind die 4 wichtigen linken Parteien, die sich da zusammengetan haben und die sich dem Rassemblement entgegenstellen. Was ist das für eine Volksfront und was haben die auf ihrem Forderungskatalog?
Das ist eine sehr unwahrscheinliche Volksfront. Da haben wahrscheinlich viele drauf gewettet, dass die nicht nochmal zustande kommt. Denn bereits bei den Parlamentswahlen 2022 hatten sich ja die linken Parteien, also Sozialisten, Kommunisten, Grüne und weit links stehende linkspopulistische LFI zusammengeschlossen zu einem Bündnis, das man NUPES nannte. Dann haben sie sich jetzt in den Jahren so zerstritten und auch während des Europawahlkampfs zum Teil mit Dreck übergossen, dass niemand und eben auch Macron nicht dachte, dass sie sich noch einmal zusammentun. Da ging es vor allem sehr unschön her zwischen dem Anführer der linkspopulistischen LFI, Jean-Luc Mélenchon, und dem neuen Hoffnungsträger der Sozialisten, Raphael Glucksmann, der eben bei den Europawahlen ein glänzendes Ergebnis hingelegt hat. Jean-Luc Mélenchon hat Raphael Glucksmann immer wieder angegriffen. Glucksmann hat auch davon gesprochen, dass linke Anhänger ihn mit antisemitischen Begriffen, Beschimpfungen überzogen haben. Und insofern war da eigentlich das Tischtuch zerschnitten. Dann aber im Angesicht der Bedrohung, die die Linken empfinden, haben sie sich eben zusammengetan. Und nun versuchen Wahlkämpfer wie derjenige, den ich getroffen habe in Torcy im Osten von Paris, Arnaud Bonnet, ein Grüner, den Laden zusammenzuhalten. Und das geht eigentlich nur, wenn man den Knatsch, den es oben an der Spitze gibt, zwischen den wirklich mächtigen Köpfen in der jeweiligen Partei ignoriert und sagt, das Wichtige ist, dass wir den Menschen eine Verbesserung in ihrem Leben versprechen. Das heißt, sie wollen den Mindestlohn von 1.380 Euro netto im Moment auf 1.600 Euro raufsetzen. Sie wollen eine Vermögenssteuer wieder einführen. Die hatte Macron ja abgeschafft, um das zu finanzieren. Sie wollen eine Übergewinnsteuer einführen, viel mehr Steuerstufen, um vor allem die sehr gut Verdienenden und Reichen mehr zur Kasse zu bitten. Und all das sind eben
Rente
Versprechungen.
Rente mit 60, nicht zu vergessen, nicht?
Genau, und darauf wäre ich jetzt gekommen. Das sind eben Versprechungen, die alle sehr teuer sind. Vor allem das Rentenprojekt, wo sie sagen, wir sind die Einzigen, die Rente mit 60 als Ziel verfechten und wollen eben die Rente mit 64, die Macron eingeführt hat, abschaffen. Und das zwar sofort. Also dahinter konnte man sich zusammentun. Die Frage ist eben, wie kann dieses Bündnis, wenn es nun wieder erwarten, eine Mehrheit erringen sollte, das ist jetzt nun wirklich nicht abzusehen, wie könnte sich dieses Bündnis so stabilisieren, dass dann auch wirklich alle an einem Strang ziehen? Im Moment ist eigentlich die Haltung, das ginge nur dann, wenn Jean-Luc Mélenchon, der von vielen als Hetzer wahrgenommen wird, endlich sich zurückziehen würde. Denn den wollen selbst innerhalb dieses linken Bündnisses kaum noch Menschen oder immer weniger, sagen wir, an der Spitze und als möglichen Premierminister sehen. Auch sein Konkurrent Ruffin zum Beispiel hat gesagt, Mélenchon, ähnlich wie Macron, muss sich jetzt endlich mal geschlossen halten, sonst kommen wir hier als linkes Bündnis auf keinen grünen Zweig.
Frau Mia de la Croix, das linke Lager hat ja in Frankreich traditionell ein enorm hohes Mobilisierungspotenzial, hat es ja jetzt auch in den letzten 3 Wochen bewiesen. Hat diese in sich zerrissene Linksallianz aus Ihrer Sicht eine reelle Chance, den RN doch noch zu schlagen womöglich und dann selbst den Ministerpräsidenten zu stellen?
Es ist sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die Wähler und Wählerinnen verhalten werden. Denn wie Frau Borutta es gesagt hat, ist dieses Volksfront ein ziemlich breites ich will nicht sagen inkohärentes, aber sagen wir mal heterogenes Bündnis. Und wie Sie wissen, es ist bei diesem Wahlsystem, haben sie sich, also diese unterschiedlichen Parteien, zusammengetan und dann stellen einen Kandidaten für im Namen der Volksfront vor. Aber dieser eine Kandidat, das wissen die Wähler und Wählerinnen sehr genau, kann von der France Insoumise, also von Mélenchon, sehr links kommen und dann auch Abwehrreaktionen hervorrufen oder aus dem gemäßigteren Lager Glucksmann kommen und dann möglicherweise eine Wahloption sein für bisherige Wähler vom Macron-Lager. Also insofern ist es sehr gelungen, sehr schnell sich zusammenzutun, ein Programm aufzustellen und auch die Menschen auf die Straße zu bringen. Und das hat da erkennen wir, dass dieses linke und sagen wir mal sozialdemokratische Frankreich das auch gern Farbe bekennt. In Erinnerung auch an 2002, als der Vater Le Pen in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl kam. Aber
das war die Brandmauer, die damals aufgebaut wurde. So wurde es auch genannt. Glauben Sie, dass die noch steht? Jetzt?
Ja, also sie steht, aber wie ich sage, aber das französische System mit diesem Mehrheitswahlrecht mit Stichwahl
in die nur diejenigen bedeutet, die 12,5% mehr als 12,5% der Wählerstimmen haben.
Nicht der Wählerstimmen, der Wahlberechtigten, also egal, ja. Aber das können viele schaffen, wenn die Wahlbeteiligung groß ist, dann kann es zu der Situation kommen, dass drei Kandidaten dann in die Stichwahl kommen. Und dann, was ich meine, ist die Möglichkeit, dass das linke Lager gewinnt, wird davon abhängen, wo lokal es eher ein gemäßigterer ist für die Volksfront, der dich da kandidiert, oder ein Linker, wie man so sagt, also von LFI, von Mélenchon. Denn da kann es Situationen geben, wo Wähler der Mitte, wenn sie nur die Wahl haben zwischen LFI und Rassemblement National haben, entweder nicht wählen gehen oder Rassemblement National wählen. Und das ist dann die Gefahr für diese Volksfront, die sich inspirieren lassen wollte von der Geschichte und von der Volksfront aus den 30er Jahren.
Aber dann hat ja Macron selbst gesagt, Mélenchons Partei gehört nicht zu dem, was man in Frankreich den Arc Républicain nennt, also den republikanischen Bogen. Und deswegen ist eigentlich diese Linksallianz auch für uns, für diejenigen, die zu Macrons Partei gehören, nicht wählbar. Öffnet er damit nicht eigentlich die Hintertür für die rechtsextremen Kräfte?
Das kann man so sehen, tatsächlich, also diskursiv in einem Wahlkampf vor dem ersten Wahlgang, ja. Aber die Idee, die dahinter steckt und die geheime Botschaft, die vielleicht dahinter ist, ist für den Fall, dass eine Mehrheit entsteht auf der Basis der Volksfront und derjenigen Kräfte, die aus dem Lager, aus dem mittleren Lager, sagen wir mal, von Macron besteht, dass dann eine Regierungsmehrheit gebildet werden könnte ohne Mélenchon France Insoumise. Das heißt, dass sich diese Volksfront dann als Wahlbündnis versteht, aber dann, wenn es darum geht, entweder für 3 Jahre oder nur so punktuell zur Abstimmung von bestimmten Gesetzen, dann fähig wäre, in der Mitte sich loszulösen von dem linkeren Rand und zusammen mit Macron oder mit einer Macron-nahen Regierung oder meinetwegen mit einer sozialdemokratisch geführten Regierung der Mitte sich dann durchwursten könnte.
Herr Krillmeier, das Ganze klingt so kompliziert wie das tatsächliche politische Leben in Frankreich. Was glauben Sie, dass es am Sonntag tatsächlich sehr knapp werden könnte zwischen rechtsextremen und linken Kräften?
Die Umfragen geben das her zunächst mal. Also wahrscheinlich wird der Rassemblement National mit seinen Verbündeten aus dem Republikan, dem konservativen Lager, wo Eric Ciotti ja übergelaufen ist als Präsident, eine Mehrheit erringt. Also sprich zunächst mal die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, gefolgt von einem Linksbündnis und relativ abgeschlagen zunächst mal das Präsidentenlager mit 19-20%, die anderen so um die 30. Und dann hängt vieles davon ab, wie sich die Dinge anschließend entwickeln, welche Wahlempfehlungen gegeben werden und diese triangulär, also für den Fall, dass tatsächlich drei Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl stehen. Das ist dann wirklich heikel, weil jetzt schon sehr angeregt, sehr intensiv darüber diskutiert wird, wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat. Und verschiedene Lager positionieren sich da jetzt. Macron kann sich momentan, das ist völlig logisch auch, weil das seinem Diskurs vor dem ersten Wahlgang entspricht, nicht durchringen, jetzt schon sich für die Wahl eines Kandidaten oder einer Kandidatin des Linksbündnisses zu entscheiden, wenn sein Kandidat ausgeschieden ist oder abgeschlagen gelandet ist, weil er ja ein Stück weit La France Insoumise und den Rassemblement National gleichsetzt als extreme Parteien. Wie sich das dann in dieser Zeit vom ersten zum zweiten Wahlgang darstellt, wird man sehen. Sehr wahrscheinlich wird es eher auf so ein Fall-zu-Fall-Entscheidungen rauslaufen, sprich, dass man dann sozialdemokratische oder grüne Kandidaten unterstützt in einem Wahlkreis, aber tatsächlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin von La France Insoumise zu unterstützen, um den Rassemblement National zu verhindern, über dieses Stöckchen wird er ungern springen wollen, weil da hat er sich ja jetzt schon sehr, sehr klar positioniert.
Man hört's raus, es ist unheimlich schwer, jetzt eine Prognose schon abzugeben. Frau Borutta, der ehemalige Nazijäger Serge Glasfelder ist ja auch ein prominenter Historiker und Jurist in Frankreich, hat gesagt, bevor ich einem Antisemiten wie Mélenchon, also der prominentesten Figur der Linksallianz, wähle, wähle ich lieber die mittlerweile moderat auftretende Marine Le Pen. Das ist eine ungeheure Aussage, die Serge Glasfeld macht. Was bewirkt das in Frankreich, wenn ein Mann mit einer solchen Geschichte, mit einer solchen Legitimität auch so etwas erklärt und im Grunde eine Wahlempfehlung in der Stichwahl für Marine Le Pen ausgibt?
Ja, das hat hier Teile der Gesellschaft erschüttert und der Zentralrat der Juden in Frankreich stellt sich auch dieser Position von Glasfeld ja entgegen. Andererseits ist es eben fast so etwas wie der letzte Baustein in der erfolgreichen Normalisierungsstrategie, die Marine Le Pen aufgelegt hat, wenn jetzt eben selbst der Kronzeuge sozusagen der Juden und des Kampfes gegen den Antisemitismus sagt, der Rassemblement National sei wählbar, dann ist das eben doch ein Ausweis von einer erfolgreichen Strategie Marine Le Pen. Ich habe ja Serge Glasfeld letztes Jahr im November, Dezember selber treffen können, habe ihn besucht in seinem Büro und damals hat er eben schon gesagt, er würde den Rassemblement National nicht wählen, aber er halte ihn für wählbar und sogar, das hat er benutzt, das Wort für einen Verbündeten der Juden mittlerweile in Frankreich. Und zwar ganz explizit gegen die Moslems, gegen islamistische Tendenzen. Er sagt, viele Juden können in Vierteln, wo viele Menschen mit arabischem, muslimischem Hintergrund leben, nicht mehr sein. Und der Rassemblement National sei eben nicht mehr antisemitisch. Und das ist für ihn wirklich das einzige Kriterium, an dem er festmacht, ob eine Partei rechtsextrem oder extrem rechts ist oder nicht. Also ist es eine antijüdische oder eine projüdische Partei. Und jetzt ist er eben noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wenn er in der Stichwahl dann am 7. Juli vor die Wahl gestellt wäre, Rassemblement National oder das Linksbündnis zu wählen, dann würde er ganz klar Rassemblement National wählen. Und ja, das ist eben Wasser auf die Mühlen von Jordan Bardella und Marine Le Pen.
Und nicht zu vergessen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Linksbündnis und vor allem La France Insoumise sich seit dem 7. Oktober sehr, sehr israelkritisch gezeigt haben, was ihnen sehr häufig als antisemitisch dann auch ausgelegt wurde. Das ist ja eine Diskussion, die wir hier in Deutschland führen und die eben auch sehr, sehr intensiv in Frankreich geführt wird. Und
naja,
das spielt damit rein.
Sie haben die Hamas als legitime Widerstandsbewegung bezeichnet, kurz nach dem Massaker am 7. Oktober.
Mélenchon hat dies getan. Philosophinnen wie Judith Butler auch. Sie haben sich halt dagegen gewehrt,
die Hamas
als Terror. Nee, als Terror, ja gut, aber sie nicht als Terrororganisation bezeichnet haben, aber die Terrorangriffe als solche bezeichnen und auch gesagt, es seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Genau da ist eben dann ja diese Polemik tatsächlich auch losgegangen. Ich denke, das, was vor allem fahrlässig war, dass Mélenchon den Krieg in Gaza zum zentralen Thema seines Europawahlkampfes gemacht hat und dann gezündelt hat und gesagt hat, Jeunesse des quartiers, also die Jugend der Vororte, steht auf und sagt eure Meinung oder seid laut. Und wenn man weiß, wie in Frankreich Appelle oder Aufstände in den Vororten ausarten können und dass das hier oft mit Gewalt abläuft, dann ist es eben angekommen als ein Aufruf zur Gewalt fast, ja, gegen natürlich am Ende Juden, das hat er so nicht gesagt, aber das ist dann eben in der Konsequenz, wird das so wahrgenommen und da hat er aus meiner Sicht wirklich fahrlässig gehandelt, ne? Und hat eben auch Menschen, auch vom ganz linken Lager, das Gefühl gegeben, sie können jetzt mal schön über jedem Juden in Frankreich Dreck auskippen. Das gilt immer für die extrem Linken, für die Linkspopulisten und weitaus nicht für das ganze Bündnis. Und so hat zum Beispiel auch Serge Glasfeld gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Linken das Problem mit Gaza so lösen wollen, dass der Staat Israel nicht mehr existiert. Ich habe das noch von keinem offiziellen Vertreter der Linken so gehört, aber das ist dann eben für jemanden wie Serge Glasfeld die Konsequenz.
In diesem politischen Tohuwabohu, Frau Mia de la Croix, warnt Macron jetzt auch noch, die Programme der extremen Parteien könnten in einen Bürgerkrieg führen. Kriegt der Präsident, wenn er solche Horrorszenarien entwickelt, womöglich kalte Füße? Ist das ein Anzeichen dafür, vor dem, was er angezettelt hat?
Ja, also das war auch ziemlich ungeschickt wieder. Also viele meinen, er sollte lieber schweigen.
Entschuldigung, dass ich, ja, also es ist fahrlässig. Ich finde es unglaublich.
Der Präsident sollte in dieser Situation tatsächlich lieber schweigen. Also Bürgerkrieg ist nicht vor der Tür. Aber bürgerkriegsähnliche Dynamiken und Diskurse und Positionierungen und Spaltung der Gesellschaft, das ist tatsächlich so. Zu Serge Glasfeld und zu dem Diskussionspunkt, den wir gerade hatten, kann es den Historikern nur kalt im Rücken werden. Wenn man bedenkt, das würde bedeuten, dass der Rassemblement National mit dieser Mietze-Kätzchen-Strategie, dass man sich zeigt, so nett und normal und man geht auf die Menschen zu und hört, was sie umtreibt und dann nimmt man alles über und tut so, als ob man nicht die Vergangenheit hätte, die diese Partei hat und die noch im Hintergrund hat und die Finanzierung und die Schlägertruppen, die da im Grunde abwarten, dass sie ihre Gewalt entladen können. Das ist eine Wirklichkeit, die man doch nicht übersehen kann. Und dass sogar jemand wie Serge Glasfeld und viele französische Bürger jüdischer Konfession oder jüdischer Kultur das glauben, das ist eine solche Blauäugigkeit und es macht einen einfach Angst. Also im Endeffekt könnte man sagen, die Juden werden für diejenigen wählen, die Holocaust-Leugner waren und die Enkelkinder der französischen Kollaborationisten. Also das macht einfach Angst, was für eine Orientierungslosigkeit insgesamt die französische Bevölkerung prägt.
Herr Krillmeier, nach der Parlamentswahl ist vor der Präsidentschaftswahl 2027. Wer dann da zum dritten Mal antreten wird, das ist klar, Marine Le Pen. Viele sagen, nie werden dann ihre Chancen so groß sein wie dann, zu diesem Zeitpunkt 2027. Was könnte sie noch aufhalten, wenn ihr Ziehsohn Bardella demnächst Ministerpräsident werden würde?
Wenn man es pessimistisch sieht, dann könnte diese Strategie tatsächlich aufgehen. Sprich, ein Premierminister Bardella versucht sich jetzt zunächst mal an der Umsetzung des Programms, wird aber laufend darauf hinweisen, dass das nicht funktioniert, solange man das Präsidentenamt nicht inne hat. Und entsprechend müsse man also noch einige Jahre warten, um dann endlich die Maßnahmen auch umsetzen zu können, die schon lange geplant sind. Populisten beider Seiten sind ja sehr stark darin, Ausreden zu finden. Insofern ist das durchaus ein Szenario, das denkbar ist. Aber sehr viel hängt natürlich am Ende auch davon ab, wer Frau Le Pen gegenübersteht. Und das wissen wir ja momentan noch überhaupt nicht. Mhm. Macron kann nicht mehr antreten. Und momentan formieren sich die Lager. Und wir wissen von den Ambitionen des ehemaligen Premierministers Edouard Philippe. Wir wissen natürlich, dass die Linke dort stark auftreten möchte. Aber bei der ganzen Heterogenität dieses Bündnisses weiß man jetzt nicht, auf welchen Kandidaten oder welche Kandidatin es hinauslaufen könnte. Jetzt diskutieren sie schon sehr angeregt und seit zwei Wochen, wer alles bitte nicht Premierminister werden soll. Also schwer vorstellbar, dass man sich da schnell auf einen Kandidaten einigt. Aber klar, davon hängt es auch sehr wesentlich ab.
Frau Berutter, noch ist Frankreich nicht verloren. Anfangs fragten wir nach dem Katastrophenszenario. Das haben Sie beschrieben. Am Ende soll es um einen potenziell eher positiven Wahlausgang gehen. Wie könnte der bestenfalls in Ihren Augen aussehen?
Und das ist natürlich immer die Frage, wie man politisch tickt. Also
ich meine das in Bezug auf den inneren Frieden des Landes, nicht in Bezug auf die Parteien.
Ja, da fällt mir tatsächlich, muss ich Sie enttäuschen, nicht so viel ein. Denn wenn der Rassemblement National gewinnt, wird es Teile der Bevölkerung geben, in der eingewanderten Bevölkerung, aber sicherlich auch von extrem links, die ihren Wut auf die Straße tragen. Wenn die Linken, was nicht wahrscheinlich ist, gewinnen sollten, wird es sehr viel Hetzpotenzial von ganz rechts geben gegen eine linke Regierung. Dann wird eben wieder der Slogan groß, pour que la France reste la France, also damit Frankreich Frankreich bleibt. Das ist ja wirklich dieser identitäre Schlachtruf, der hier besonders verfängt, auch bei Menschen, die früher nicht rechts gewählt haben. Das heißt, diese Angst zu schüren, dass Frankreich eben sich selber aufgeben und sich so verändern könnte, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und wenn Macron zumindest eine relative Mehrheit davon tragen sollte, dann haben wir im Grunde genommen die Situation, wie wir sie schon vorher hatten. Viel Unmut gegen einen Präsidenten, der sich mit seiner Ich-weiß-alles-besser-Strategie abgenutzt hat, der auch massiv Vertrauen verloren hat innerhalb seiner eigenen Partei. Und dann gäbe es wahrscheinlich nur noch politische Trippelschritte und wenn nicht sogar Stillstand.
Frankreich vor den Parlamentswahlen. Warum geht Macron aufs Ganze? Das war unser Thema im Forum in SWR Kultur. Herzlichen Dank an Julia Borutta. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio Paris, an Professor Dr. Hélène Miard-Delacroix, Zeithistorikerin an der Universität Sorbonne, und an Dominique Grillmeier, Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Am Mikrofon war Martin Durm.